fand diese allererste Zeit Sailor Moon sehr lustig. Vor 4 Jahren kamen diese Sailor Moon Crystal Sachen wieder. Und da haben mich die Fans wirklich reingewählt, weil es sollte eigentlich komplett umbesetzt werden. Es sollten alles neue Sprecher werden. Und es war sogar wirklich schon, das Casting war schon und es war auch schon, glaube ich, klar, wer das sprechen sollte. Und ich wusste das auch, dass ich es nicht mehr machen sollte. Und dann haben die eine Petition gemacht. An einem Abend war das Casting und irgendwie am nächsten Tag hatten die schon diese Unterschriften. Und das waren wohl so viele Leute dann und dann konnten die nicht mehr anders. Dann haben sie angerufen, Sabine, jetzt sprichst du es doch.
Schenken wir noch eine.
Kleiner Alarm
mal
vorne dran.
Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber.
Rhythmisch ein bisschen schneller.
Eine noch für den Ton abgeschwommen.
Vorne ein kleines bisschen ruhiger.
Fickenschutz.
Hart 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
Bitte Hart 4, aber weichere.
Danke. Kleines Wunder, dass wir heute hier sind. Ich habe Jackie abgeholt und die stand auf der Straße, weil ich habe sie nicht gesehen. Hier. Und dann kam da so ein Auto um die Ecke. Das war echt knapp. Also fast hätte ich den Podcast alleine weitergeführt. Wäre schade.
Ja, da ist wieder so eine klassische Jackie-Schafaktion. Upsi.
Einfach nicht geschaut. Hier bin ich.
Übrigens, mir passiert letztens ohne Maske in der U-Bahn 3-Station gefahren.
Und dann erst gemerkt?
Es hat auch keiner was gesagt. Ja? Also ich meine, jetzt haben wir ja schon seit einem Jahr ungefähr die Maskenpflicht. Ja? Aber ich schaffe es immer noch, 3 U-Bahn-Stationen ohne zu fahren. Und ich war erstaunt, dass mich keiner darauf angesprochen hat.
Unfassbar. Ich dachte alle, guck mal die Querdenkerin da.
Ja.
Sehr furchtbar.
So, und das muss ich jetzt mal sagen, es ist so schön von euch jede Woche zu lesen. Unter unserem letzten Post, wir hatten ja letzte Woche Dennis Schmidt vor Star und habt ihr geschrieben, ich liebe euren Podcast, ich bin immer so gespannt, wer die Person hinter der Stimme ist und freue mich auf jede neue Folge. Oder hier der Christian, der schreibt, wieder mal eine Hammer-Podcast-Folge. Ich habe wirklich bisher keinen verpasst, beziehungsweise alle nachgeholt, sobald ich erfahren habe, dass es euch gibt und freue mich schon sehr auf Sabine Bohlmann. Ich bin ein großer Fan von ihr und sie bleibt für mich die beste Sailor Moon-Sprecherin.
Yay. Sabine Bohlmann gleich hier. Und vorher haben wir noch?
Was für eine Scheiße! Der Take der Woche!
Ich habe euch doch in der letzten Woche davon erzählt, dass ich Tess Kadlipokas Tech-Paddel-Klinge sagen musste.
Furchtbar.
Und ich dachte schon, okay, das wird hart, aber es ist noch viel besser geworden. Dieses Hörspiel hat sich wirklich wirklich Hammer. Ich glaube, es ist echt gut geworden, aber ich habe echt geschwitzt im Studio. Ich musste wirklich ganze Sätze auf Nuate sprechen. Ja, also es ist eine, ist gerade vor mir, uto-aztekische Sprache. Und ich habe es mal mitgefilmt, wie es dann am Ende geworden ist.
Putan Intochitla, Jin Weko Meshiko Tenochtitla, Kual Kancheka, Otech Moal Wikili Ipalnemoane, Nin Katatut Lencho.
Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter.
Ich hab nichts kapiert, nur WikiLeaks hast du mal gesagt. Aber keine Ahnung.
Ah, ja, war schön.
Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001. Oder folgt den beiden auf Instagram.
Hier ist Sabine Bohlmann. Hallo.
Hallo, Bene.
Ich freue mich.
Hallo, Jackie.
Hallo.
Ja. Vielen Dank, Geschenke. Vielen Dank für die Geschenke. Wir haben Geschenke bekommen.
Sehr gern.
Du bist der erste Podcast-Gast, der uns Geschenke mitbringt.
Ja, also.
So mal für die Nächsten, ne? Das ist jetzt schon Standard hier. Ja, wir haben ganz tolle Bücher von dir bekommen. Du bist ja auch Buchautorin, da sprechen wir nachher auch noch drüber. Und ich habe ein Buch vom Der kleine Siebenschläfer, Gleich ist alles wieder gut bekommen, mit einer Wärmflasche.
Ja, weil du Wärmflaschen doch so liebst. Ja, und ich dachte, ich bringe dir entweder eine Wärmflasche mit oder ein Buch über eine Wärmflasche.
Ja, ich habe letztens in der Sendung erzählt, ich ein Wärmflaschensuchti tatsächlich bin. Auch im Sommer gehe ich mit Wärmflasche ins Bett und habe immer, wenn ich Sendung habe, gerade ja von zu Hause, liegt die Wärmflasche unter den Füßen.
Jetzt hast du ein Buch, das wärmt. Ja. Bücher wärmen ja auch ungemein.
Und ich habe ein Buch über Frisuren. Vorne kurz, hinten lang. Wird Ecki, dein Onkel, wieder sagen, bei vorne sagt man vorn.
Ja, genau.
Und nicht vorne.
Ja,
Sabine, eine Frage, die du noch nie in deinem Leben gehört hast.
Ja, sag mal.
Wie lief das damals mit den Simpsons? Ich glaube, Sandra Schwittau, die auch schon hier war, Bart Simpson, hat erzählt, das war ein Casting.
Ja.
Stinknormales.
War auch so, bei mir auch. Und wir sind dahin gestiefelt und ich habe mich gefreut, weil es hieß eigentlich, es ist sowas Ähnliches wie Peanuts, Charlie Brown und die mochte ich gern. Und kam dahin und dann habe ich diese scheußlichen gelben Gesichter gesehen. Die waren ja früher noch schon noch mal extrem anders gezeichnet als heute. Und ich fand es einfach nur hässlich. Und man war natürlich damals auch ganz anderes Zeichentrick gewohnt irgendwo. Also Zeichentrick war ja Walt Disney und Bambi und Klopfer und eben nicht gelb und zackig und ja, einfach so überzeichnet. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, so hoffentlich kriege ich das nicht, das ist so scheußlich. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, ja, gute Nachrichten, du hast die Rolle. Und ich so, yay.
Nee.
Und ja, es hat ein bisschen gedauert, aber nach kurzer Zeit fand ich die dann eigentlich auch toll, als ich gemerkt habe, wie intelligent die sind. Und meine Rolle ist mir so ans Herz gewachsen und ich freue mich jetzt eigentlich jedes Mal, wenn wieder Aufnahmen sind für die Simpsons, freue ich mich.
Wie war das damals für dich, als du sie dann als erstes gesprochen hast? Da hat es lang gedauert, bis diese Figur Lisa Simpson so kreiert war? Oder ist dir das ganz zu leicht gefallen?
Das ist mir relativ leicht gefallen. Ich finde auch, dass wir sehr ähnlich klingen, auch die Originalstimme und ich. Und deswegen, ja, ich habe das auch geliebt, wie die Originalstimme das spricht und habe sehr viel von ihr abgenommen am Anfang. Mittlerweile ist es so, ich weiß eigentlich schon, wenn ich einen Text lese, wie sie es im Original macht. Also, ja, nach so, wie viel haben wir jetzt? 33 Jahre, glaube ich.
Wow. Ja.
33.
Sprecht ihr dann manchmal auch auf Schwarz, sodass ihr euch den Take gar nicht mehr anschaut? Ich weiß eh, wie sie es macht.
Nee, tatsächlich nicht. Also wir machen wirklich, wir schauen viel an, wir hören viel an, weil es einfach auch so gut im Original ist. Da wäre es schade, wenn wir irgendwas überhören würden.
Ja, damals hättest du ja niemals gedacht, dass das so lang geht. Wie ist das jetzt für dich rückblickend, wenn du das siehst? Ihr habt ja richtig eine Ära geprägt. Also für ganz viele Leute seid ihr immer am Abend standardmäßig gelaufen.
Man weiß es ja am Anfang nicht. Man denkt ja so, es geht ein Jahr und ui, da kommt eine Verlängerung, noch ein Jahr und noch eine Staffel und dann noch eine und noch eine und noch eine. Und irgendwann wird es eigentlich so, das gehört irgendwann einfach dazu. Und man darf ja auch nicht vergessen, was ja viele Leute denken, dass wenn man so eine Serie wie Simpsons macht, denken ja viele, dass man da jeden Tag im Studio ist mit den Simpsons. Und das stimmt ja, also nicht, weil es sind ja dann doch nicht so viele Folgen und man ist, ich würde sagen, ich bin im Jahr mit den Simpsons vielleicht 10 Tage im Studio.
Und wie lange hat es gedauert, bis ihr gemerkt habt, okay, ich spreche in einer Kultserie mit, das bedeutet Leuten richtig was ich hier gerade tue. Wie lange hat es gedauert? Ist ja wie die Tagesschau, es kommt immer.
Ja. Also. Ich glaube, das war am Anfang noch gar nicht so erfolgreich. Also wenn ich mich richtig erinnere, war das nicht im ZDF erst und dann war es nicht so erfolgreich und dann war es irgendwo, ich weiß nicht, so ein bisschen verrutscht in den Sendern. Und das hat, glaube ich, eine Weile gedauert, weil bei uns in Deutschland einfach erstmal war, Zeichentrick ist gleich für Kinder. Und jeder hat gedacht, das ist was für Kinder und hat dann gemerkt, nee, für Kinder ist das eigentlich gar nicht. Und da musste man, glaube ich, erst lernen, dass es eine Zeichentrickserie für Erwachsene eigentlich ist. Und ja, kapiert hat man es dann erst nach, ich würde schon sagen, nach 2, 3 Jahren, wo dann wirklich fast jeder die Simpsons irgendwie auch kannte oder mal gesehen hat und das cool fand. Und ich habe damals auch in einer Serie gespielt, in Marienhof. Und da war das dann oft so, wenn man Leute kennengelernt hat, die haben gefragt, was machst denn du beruflich? Und ich sagte, ich bin Schauspielerin. Ja, wo spielst denn du? Sag ich, ja, Marienhof. Ja, sowas schaue ich nicht. Was machst du noch? Sag ich, ja, ich synchronisiere. Ja, was denn? Ja, Simpsons. Oh, so, das ist immer so ein Extrem, so ein Unterschied. So das eine so, ja, sowas schaue ich nicht.
So einen Schwan schaue ich nicht, aber das.
Und bevor wir zu viel verraten, Sabine, oder du zu viel verrätst, was du tust, würden wir jetzt mal den Steckbrief machen.
Also wir haben was für dich geschrieben. Das kannst du uns sehr gerne in unterschiedlichen Stimmungen vorlesen.
Ich heiße Sabine Buhlmann und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Wenn man mich sprechen hört, denkt man sofort an die kleine Lisa Simpson. Dass mich die allermeisten mit dieser Rolle verbinden, stört mich überhaupt nicht. Viele kennen mich auch noch als Jenny Busch aus der Daily Soap Marienhof. Mittlerweile stehe ich aber nicht mehr vor der Kamera, sondern kümmere mich viel lieber um meine Bücher. Dabei schreibe ich leidenschaftlich gerne Geschichten für Kinder und Jugendliche. Und für alle Fans von Sailor Moon gibt's zum Schluss noch ein Mondstein, Flieg und Sieg!
Yay!
Oh, ich habe aber auch die Maulen der Myrte gerade schon rausgehört aus Harry Potter. Hast du auch gerade schon
ja,
so ein bisschen rein?
Ja, die war schon drin. Ich habe es ziemlich gebeutelt.
Wir haben auch noch ein paar Hörerfragen von euch bekommen. Die Sonja fragt, weil wir jetzt gerade bei den Simpsons waren, welche ist denn deine Lieblingsfolge? Das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, die Fragen zu beantworten.
Ja, nur so 2, 3. Also ich mochte natürlich mag ich wahnsinnig gern die Lisa-Folgen, weil ich auch Lisa-Fan bin. Und ich mochte wahnsinnig gern die Folge, in der Michael Jackson dabei ist praktisch, also da ist ja der Typ, der im Irrenhaus sitzt und denkt, er ist Michael Jackson, der im Original auch von Michael Jackson gesprochen wurde und Lisa dann ein Ständchen singt. Und da hört man dann auch, dass es Michael Jackson ist.
Süß, ich glaube, Sandra Schwittau hat auch genau die Michael Jackson-Folge genommen. Also die hat euch geprägt.
Ach, ehrlich?
Ja, wirklich.
Habe ich auch gerade überlegt, ja, oder?
Klar, klar.
Ich kann noch eine andere sagen, dann könnt ihr das wieder wegschneiden.
Nein, wir schneiden hier gar nichts.
Ja, ich gar nichts.
Hören wir rein in... Die Simpsons.
Seht mich an!
Akne? Aber sie ist erst 8.
Irgendwie werde ich ein Teenager mit Krächzstimme. Was rede ich da? Das ist nicht fair. Ich bin nicht bereit für meine Problemjahre. Das ist meine glückliche Kindheit, verflucht nochmal!
Ui.
Da gehst du aber danach auch immer mit einer kratzigen Stimme wahrscheinlich raus. Oder ist das, macht das deiner Stimme nichts?
Also wenn die Stimme schon ein bisschen angeschlagen ist, dann ist es auch schlimm. Und ansonsten geht es eigentlich, ich bin es schon gewohnt. Also mir fällt es viel leichter, die Stimme höher zu machen als tiefer. Also wenn ich so mal so solcher spreche, irgendwie, dann strengt mich das wahnsinnig an. Mhm. Aber alles, was höher geht, geht eigentlich.
Gab es denn in dieser ganzen Zeit, in diesen 33 Jahren, haben wir gesagt, auch mal Momente, wo du gedacht hast, um Gottes Willen, das schaffe ich jetzt nicht. Das kriege ich, den Take von Lisa kriege ich so nicht hin.
Also die ist ja schon sehr intelligent und da hakt es dann manchmal. Nein, ich bin schon auch ein bisschen schlau, aber es gab dann schon so Texte, wo ich gedacht habe, so ui, da müsste ich jetzt erstmal recherchieren, was sie da eigentlich alles sagt, um das verstehen zu können und dann auch sprechen zu können. Zum Glück haben wir einen tollen Regisseur, den Matthias von Stegmann, und der kann mir immer alles erklären. Der erklärt dann manchmal so eine Stunde, um was es da geht. Und das ist sehr gut.
Wir haben gerade Anke Engelke auch gehört, die die Mutter mittlerweile spricht. Habt ihr die jemals gesehen oder ist die in Köln in ihrem Studio? Und
die, also ich hab, kann sagen, ich habe meine Mutter nie kennengelernt.
Das ist traurig.
Ja, nee, ich habe sie noch nie kennengelernt, tatsächlich.
Verrückt. Wie war das so? Weil ihr musstet ja mittlerweile nachbesetzen, weil eben zwei große Hauptrollen leider verstorben sind. Nimmt man dann einfach so auf in die Familie? Hilft ja nichts. Oder sind so die alten Simpsons so dieses richtige Gefühl?
Schon. Ja. Also ja, natürlich ist immer alles, was früher war, irgendwie besser. Letztendlich ist es ja so, dass man das manchmal gar nicht so merkt, wenn man im Studio ist, weil man ja schon seit Jahren alleine im Studio ist. Und da hat man sich eh schon nicht mehr so oft gesehen. Aber natürlich, der Norbert Castell, der fehlt natürlich schon. Aber ich finde, dass auch Anke Engelke macht das einfach super gut, finde ich. Also wie sie die Maat spricht. Und es muss ja einfach weitergehen. Und deswegen, ich finde, wenn man es so lösen kann, dass es wirklich zwei hervorragende Sprecher jetzt machen, ist es einfach gut.
Habt ihr früher auch viel privat gemacht?
Es gab früher schon einige auch so Essen dann, wo wir alle zu, also mit der, da war die Elisabeth Volkmann auch immer dabei und die hat dann immer angefangen zu singen im Restaurant ganz laut. Und das war schon nett. Aber jetzt so ist jetzt nicht so, dass wir uns als Familie für irgendwelche Ausflüge zusammentun und dann ins Sofa fahren oder so. Das machen wir eher selten.
Du. Was? Nicht?
Ja, nee.
Die ganzen Simpsons jetzt unterwegs.
Nee,
du hattest mir auch mal diese eine Geschichte erzählt, wo ihr im Studio diesen Rülpser nicht hinbekommen habt.
Ja. Das ist mir auch so. Es gibt ja so Momente, die einem so im Gedächtnis bleiben, dass man das noch auch sieht, wie es aussah, wie man da im Studio stand. Und es war noch in der Taurus draußen. Und es war eine Folge, da hatten die einen Rülps-Wettbewerb und niemand von uns konnte rülpsen. Und vor allem, es war auch so, es war jetzt nicht so einfach, es war nicht einfach ein Take, der anfing, rülpsen und Take war zu Ende, sondern es war ein halber Satz, rülpsen, Satz weiter sprechen. Und dann waren die Rülpser natürlich der Mund.
Darum konnte man das wahrscheinlich nicht vom Original nehmen, ne? Weil normalerweise wird das ja eben genommen, alle, die das nicht wissen.
Nee, genau. Ich glaube, heute könnte man es, aber es war... Damals.
Früher war eben doch nicht alles besser.
Früher waren Zeiten, da konnte man nicht nur alles einfach fischen. Da konnte man nicht auch noch nicht so leicht alles so zusammen, also dass man einfach mal einen Rülpser macht und dann klebt man das da vorne dran. Oder es ist ja jetzt manchmal so, jetzt hat dann eh gefehlt hinten, ach, da holen wir uns das eh von der davor und kleben es da dran. Das gab es damals noch nicht.
Man musste das wirklich sprechen können.
Ja. Und dann war es so, dass eben niemand von uns rülpsen konnte oder nicht auf Kommando. Ich glaube, Sandra konnte es sogar noch einigermaßen, aber ich überhaupt nicht. Und wir haben alles Mögliche getrunken, Cola und Sprudelwasser und also es kam nichts. Und dann sind wir im ganzen Haus rumgelaufen und haben nach Leuten gesucht, haben Rülpscasting sozusagen, mal können Sie rülpsen? Und haben die Leute, die am besten rülpsen konnten, einfach genommen. Das waren also Sekretärinnen und alle, die haben wir dann mit hochgenommen und die sollten dann rülpsen. Aber es war auch schwer, weil es einfach auf Kommando. Das ist einfach wahnsinnig schwer.
Und habt ihr euch irgendwann entladen? Dann nachts kam es dann irgendwann, die ganze Cola.
Dann kam der große Schlussrülpser. Ja.
Aber lustige Vorstellung, dass sie da rumgelaufen sei. Entschuldigen Sie, können Sie zufällig rülpsen?
Und dann kann der sagen, ich habe mal bei den Simpsons mitgerülpst. Das ist eine geile Geschichte. Kannst bei Wikipedia schreiben. Ja.
Aber ich kann es auch nicht. So, kannst du rülpsen?
Ja, wenn ich mir Mühe gebe. Aber es gibt ja Leute, die sind ja wirklich Künstler, ja. Was das angeht.
Ja. Also da kommt was.
Ja.
Oh,
ja.
Jetzt probiert.
Jackie, Mama.
Das klingt, als ob du gerade abnippelst.
Das hätte nicht gereicht im Simpsons Rülpscasting.
Ich wäre nicht durchgekommen, oder?
Okay. Das konnte ich auch.
Ja. Deine Stimme, Jackie, ich mach mal weiter, wenn du weiter probierst.
Du übst.
Deine Stimme hat sich ja null verändert. Das ist ja Wahnsinn.
Doch, hat sie schon.
Ich höre das nicht.
Also wenn du jetzt eine Folge von den Simpsons anschaust, vom Anfang und gleich danach eine von jetzt, dann das merkt man schon. Und das ist ja auch richtig so. Also ich kann sie immer noch so hoch schrauben, aber ich war damals schon noch höher oder noch von Natur aus höher, glaube ich einfach.
Aber das ist ja sowieso sehr faszinierend bei deiner Stimme, weil du für dein Alter sozusagen ja eine sehr hohe Stimme hast und du wirst ja oft noch auf Mädels besetzt, oder? Auf jüngere Frauen.
Also im Realfilm, im Realfilm jetzt nicht mehr so. Also ich habe ja früher auch im Realfilm die Kinder gesprochen. Ich glaube, ich war die Kinderstimme in allen Horrorfilmen, die es damals gab, weil man natürlich Horrorfilme nicht so gerne mit echten Kindern machen wollte und da habe ich die ganzen Horrorfilme gesprochen. Aber jetzt ist es schon so, dass man natürlich auch echte Kinder nimmt für echte Kinder. Und
fandest du das cool damals? Also dass man, also das ist ja schon so ein USP, dass man sagt, okay, da rufen wir jetzt Sabine an. Oder hat dich das auch irgendwann genervt, dass du gesagt hast, ja, ich bin aber jetzt irgendwie 30 und würde gerne auch mal eine 30-jährige Frau sprechen?
Mich hat es eigentlich nie gestört, weil ich gedacht habe, das ist so eine Marktlücke gewesen und ich hatte so gut zu tun, dass ich gedacht habe, warum soll man jetzt da mit Gewalt was anderes machen, wenn das einfach jetzt so cool läuft und ich da auch Jobs bekomme und mich da jetzt wo reinpressen, was ich vielleicht gar nicht kann. Und das war öfter mal so, dass mich jemand geholt hat für ein Erwachsenen-Casting. Nein, ein Casting von einer Geschäftsfrau. Mhm. Und ich hab mich so bemüht, aber es kam eine 40-jährige Geschäftsfrau ist für mich einfach schwer zu sprechen.
Weil du selber das Gefühl hast, du klingst dafür zu jung.
Genau. Es sei denn, es ist natürlich eine, die im Original auch jung klingt, weil wenn du jetzt mich jetzt siehst, so alt wie ich jetzt bin mit meiner Stimme, würdest du ja nicht sagen, meine Stimme passt nicht zu mir, oder?
Nee.
Nein,
gar nicht.
Also es denkt ja niemand, der mich sieht, was hatten die für eine Stimme?
Nee, gar nicht. Ich meine jetzt alleine so vom Pass, ja, von deinem Geburtsdatum her.
Genau.
Und du sprichst eben, wie gesagt, noch die ganz Jungen. Das finde ich so krass, ja. Dass du halt wirklich, ich meine, welche Frau sozusagen jetzt in deinem jungen Alter sprichst du? Nee, aber weißt du?
Ja,
also
ja.
Normalerweise
ich muss auch sagen, ich bin ja jetzt 52, darf man ja auch sagen. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine 52-Jährige gesprochen.
Das meine
also
ich.
So. Und mit 51 habe ich noch nie eine 51-Jährige gesprochen. Also mein Alter kriege ich bisher noch nicht.
Was war die älteste Rolle, die du bedient hast?
Ich glaube schon so eine 45-Jährige, aber die war dann so eine, diese amerikanischen, die dann immer auch so anders sprechen, auch so eine...
Ein bisschen affektiert.
Genau, so schräge Leute, die spreche ich dann schon, auch wenn sie ein bisschen älter sind. Aber die müssen dann schräg sein, also keine normal.
Eine meiner Lieblingsrollen, die auch jeder kennt, ist folgende.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Goni! Vergiss es!
Goni, deine Goni?
Okay, Kenny, ich wette 100 Kröten, dass du deinen Furz nicht anzünden kannst.
Oh, mein Wow!
Ach du Scheiße, Alter!
Ey, Vorsicht!
Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet.
Ihr miesen Schweine!
Boah, ey, anscheinend kann man Furze doch anzünden.
Kenny aus South Park.
So gut.
Ja.
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 Ist das eher ein einfacher Studiotag, wenn man die ganze Zeit nur oder ist das anstrengend?
Das Problem ist, dass es eigentlich die einzige Rolle ist, wo man mal gesagt bekommt, du warst zu deutlich. Also normalerweise sagt man ja immer irgendwie, du warst da zu undeutlich, man hat es irgendwie nicht verstanden oder du hast genuschelt. Und da ist es immer so, dass man nur zu deutlich sein kann oder... Aber es ist nicht wirklich anstrengend, würde ich mal sagen.
Aber das ist nicht unbedingt deine Lieblingsrolle, oder? Weil Bene jetzt gesagt hat, es ist seine von
Nein,
dir.
Es ist nee, nicht ne? meine.
Eine von.
Nein, es ist nicht meine, weil du natürlich irgendwie nach Hause gehst und dir denkst so, was habe ich da für eine Arbeit abgeliefert? Weil du stehst ja auch immer, ich habe ja immer die Hand. Und du hast einen Text vor dir, damit du einfach den Singsang auch ungefähr weißt, was du sagen sollst. Manchmal machen wir auch aus, was man verstehen soll, welches Wort man verstehen soll. Aber es gibt andere Rollen, die ich lieber spreche.
Was steht da dann für ein Text drin? Also steht da wirklich
der richtige Text drin? Genau, und der auch auf den die anderen natürlich auch reagieren, weil man es eben dann doch irgendwie verstehen muss oder einfach diese Melodie.
Ja.
Cool, ich meine, sie haben Kenny getötet. Das ist ja wirklich ein cooler
Satz. Ja, aber in den letzten Folgen ist er nicht mehr so oft gestorben. Das war am Anfang. Ah, aber der stirbt jetzt nicht mehr so oft wie früher. Redig.
Das ist auch geil.
Super, der ganz normale Wahnsinn von South Park. Ja,
es ist echt, ich glaube, da geht man dann am Abend echt nach Hause und ist so ein bisschen Ballerballer, ne?
Ja, das beim Kenny, das ist dann immer nicht so viel. Wo ich Ballerballer war mal eine Zeit, in der ich Pikachu gesprochen habe von Pokémon.
Du hast in der ersten Staffel, 52 Folgen waren das damals, hast du Pikachu selbst gesprochen.
Und da bist du Ballerballer danach, weil du hast ja nur drei Silben, mit denen du sprichst. Ja. Das ist entweder Pikachu. Und dann machst du dann wirklich 250 Ticks hintereinander und am Abend gehst du heim und dein Mann fragt so, wie war dein Tag, Schatz? Und du sagst so, Pikachu!
Genau, nur noch so reden. Lass uns mal reinhören.
Pikachu!
Sein Name ist Pikachu.
Oh, irre, das ist das beste Pokémon von allen!
Wer weiß?
Hallo, Pikachu!
Pikachu!
Lustig. Jetzt haben wir uns gerade angeschaut und ich hatte es mir gestern noch gedacht, als ich den Ton rausgeschnitten habe, dass die ersten zwei klingen nicht nach dir, aber dann der letzte Pikachu war von dir.
Ja, und das war deshalb, weil, also ich habe ja in diesen ersten, was hast du gesagt, 52 Folgen, glaube ich, habe ich den gesprochen.
Genau.
Dann hat der Originalzeichner gesagt, er möchte, dass das Pikachu weltweit nicht synchronisiert wird, sondern von der Originalsprecherin, also bleibt praktisch. Dann war das Problem, dass wir Pikachu gesagt haben oder Pikachu und der heißt eigentlich Pikachu oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr genau. Deswegen mussten dann praktisch die Dinge zum, oder ich weiß gar nicht mehr, irgendwas musste neu gemacht werden und deswegen haben sie dann so eine Mischung gemacht zwischen meinen und den alten oder haben immer geschaut, was sie von mir noch nehmen können und deswegen bin ich es manchmal und manchmal nicht.
Lustig.
Und genau, die ersten zwei bin ich nicht und dieses hintere, dieses geschriebene, das bin ich.
Ja, und ich habe es mir gestern, das ist ja glaube ich die erste Folge, in der Pikachu auftaucht und da dachte ich mir noch, das ist doch am Anfang nicht Sabine und dann habe ich dich aber doch irgendwie rausgehört.
Ist ausgetauscht worden dann. Ja. Aber, toll, ganz toll. Ja. Das haben wir was angehört, was ich gar nicht war, aber es war gut.
Ja. Aber es war super, die ersten zwei waren super.
Auch nicht von Sabine, ist folgender Ton. Nein, nein.
Ja, genau. Kann man ja auch manchmal ganz offen und ehrlich sagen, war das nach diesen 52 Folgen, hast du dann gedacht, okay, das muss ich nicht mehr sprechen.
Ja. Ja. Ja, schon. Es ist echt keine befriedigende Arbeit. Es ist nicht so, dass du nach Hause gehst und sagst, ja, ich habe was Tolles gemacht. Das kann man schon mal machen. Also was ist ja auch immer dabei, wo du nach Hause gehst und denkst, das war jetzt nicht so was Tolles. Aber natürlich war das berühmt und alles, aber es war nicht so befriedigend zu sprechen.
Ja. Manchmal sitzt eben Matthias von Stegmann, der Regisseur eben von den Simpsons, auch von Family Guy hinten drin und sagt danach wieder, es ist schon wieder unglaublich, dass wir dafür jetzt wieder Geld bekommen haben. Oder andere sitzen irgendwie im Büro und wir machen einmal Wah! Und dann so, ja, danke, nächster. Ja.
Was machst du eigentlich beruflich?
Gibt es Menschen, die dich auf der Straße treffen und auch sagen, hey Jenny Busch, du bist doch Jenny Busch von Marienhof.
Das ist ja jetzt schon so lange her. Also wir haben ja, ich glaube, 92 zu drehen angefangen und dann war ich eben 10 Jahre dabei. Und ich glaube, dass es gibt jetzt schon Menschen, die schauen mich an und die sagen dann so Sachen wie, hey, kennen wir uns nicht aus dem Turnverein Gröbenzell? Oder bist du nicht bei der Kasse beim Aldi? Oder so, sie haben immer das Gefühl, sie kennen mich von, also irgendwo so privat, aber es ist ganz selten, dass jemand jetzt wirklich noch sagt so, hey, du bist doch die Jenny Busch aus dem Marienhof. Das passiert schon, aber sehr, sehr selten.
Was war denn das für eine Zeit für dich? Also so Daily Soap, jeden Tag Text lernen ohne Ende und abliefern, oder wie ist das?
Also auch damals wussten wir ja nicht, dass das so eine lange Geschichte wird, weil da gab es ja auch noch nicht so viele Soaps. Und wir hatten einen Vertrag erstmal über ein Jahr mit einer Option für eine Verlängerung für ein weiteres Jahr. Und dann die Victoria Brams, die ja auch sehr viel synchronisiert, hat ja da meine Schwiegermutter gespielt. Wir haben es ja gespielt tatsächlich. Und da haben wir schon beide gesagt, so, wow, super, 2 Jahre. Und dann wurde es auch, da war es genau das Gleiche. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Und das war dann auch cool. Und natürlich stellt man sich als junger Schauspieler erstmal vor, man macht Kinofilme und geht nach Hollywood. Aber irgendwann stellt man auch fest, es ist auch cool, eigentlich spielen zu dürfen. Und in so einer Daily Soap darfst du alles spielen, da darfst du alles ausprobieren, weil du alles erlebst. Also mehr, als du normal bei einem Dreh spielen darfst und ausprobieren darfst.
War das damals so, weil du es gerade angesprochen hast, dass die Schauspieler, die dann irgendwie Soaps gemacht haben, in so eine Ecke gedrängt wurden? So, weißt du, dass das irgendwie, das musst du dir gut überlegen, ob du das machst, weil dann geht deine Karriere in die Richtung.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es ist wie viele Dinge. Also auch sowas wie Simpsons ist ja auch einerseits toll und andererseits natürlich hörst du manchmal, wenn du ins Studio kommst, aber das ist jetzt nicht so klingen wie die Lisa Simpson. Und genauso ist es da natürlich auch. Also es gibt Leute, die haben danach gesagt, Regisseure, die haben gesagt, ich engagiere so gerne Leute aus einer Soap, weil die so ein Timing haben und weil die einfach so genau wissen, wo sie hinschauen müssen, wo sie stehen müssen, weil sie das einfach, die können das im Schlaf. Und es gab natürlich welche, die gesagt haben, so, also in meinem Film, da darf jetzt niemand mitspielen, der im Marienhof oder Lindenstraße oder so irgendwo spielt.
Mhm. Aber du stehst gar nicht mehr vor der Kamera, ne?
Nee. Gar nicht mehr.
Bewusst oder hast du da irgendwann gesagt, will ich jetzt nicht mehr, oder?
Ich glaube, es hat sich irgendwie so ergeben, weil nach 10 Jahren Marienhof gab es noch ein paar Angebote für andere Soaps und Telenovelas irgendwo in Hamburg und Berlin. Und da habe ich dann gedacht, das möchte ich eigentlich nicht machen. Ich hatte dann auch 2 Kinder zu der Zeit ja schon und da wäre ich dann so eine Wochenendmutter geworden. Das wollte ich nicht. Und vor allem eine andere Soap wollte ich dann auch irgendwie nicht spielen. Ich dachte, das wäre das Gleiche, nur mit einem anderen Namen. Da hätte ich halt dann Lieschen Müller geheißen oder irgendwas, aber hätte eigentlich die gleichen Sachen gespielt. Ja. Und so bin ich da irgendwie so ein bisschen rausgekommen, aber ich habe dann auch gedacht, das ist alles in Ordnung, so wie es ist. Alles schön.
Und es ist ja schon auch anstrengend, oder? Also dieses, ich meine, wenn du wirklich jeden Tag drehst, du musst am Abend nach einem 12 Stunden Drehtag, musst du deinen Text noch lernen.
Ja, und ich hatte mal eine Zeit, zu meiner Hochzeit, habe ich auch mal wirklich gezählt. Da waren es mal über 2 Wochen, jeden Tag 33 Seiten Text.
Boah.
Und, und dann passieren natürlich Dinge, weil du hast, es ist natürlich so, dass sich die Szenen zum Teil wiederholen. Du hast dann in diesen 2 Wochen, hast du 10 Szenen in der Küche. Küche, Busch. Und dann Küche, Busch, Küche, Busch, Küche, Busch. Und dann hast du 3, 4 davon mit dem gleichen Partner. Und es geht um das gleiche Thema. Also dann geht es 4-mal um Streit. Und dann fängst du auf einmal an und weißt nicht mehr, bist du in der Szene oder in der? Und dann haben wir auch zum Teil sind wir gesprungen. Dann sind wir in eine andere Szene mit dem Text gesprungen aus Versehen und haben jetzt am Schluss gemerkt, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht, weil du einfach den Überblick verlierst.
Wie akribisch muss man da sein mit dem Text? Also kann man da auch so ein bisschen freestylen?
Eben eigentlich bei Soap nicht so. Du arbeitest ja mit 3 Kameras und der Schnitt wird ja parallel gemacht. Und das heißt, die haben ihre Worte, zu denen sie praktisch schneiden, und in einem anderen Raum. Zur gleichen Zeit. Und wenn du dann irgendwelche Freestyle-Sachen machst und erfindest einfach noch irgendwas dazu, wissen die gar nicht mehr, ich sollte jetzt auf Kamera 3 schneiden, wann kommt denn jetzt der Satz von dem anderen? Deswegen musst du schon dich eigentlich da sehr, sehr dran halten.
Krass. Wird erwartet, oder?
Ja, schon.
Also, da muss man liefern.
Ja, genau.
Welche Schicksale hat Jenny Busch denn so gehabt? Ich weiß ehrlich gesagt, war die mal lesbisch und dann ist sie rechtsradikal und also, dann wird man auf einmal krank.
Das Leben von Jenny Busch in ein paar wenigen Sätzen. Jenny war bei einer Sekte. Jennys Liebhaber ist bei einem Banküberfall als Geisel genommen worden und erschossen worden. Sie war auch eine Geisel bei einem Banküberfall. Dann wurde sie einmal stumm, als ihr dritter Mann gestorben ist. Ach ja, davor war sie natürlich 3-mal verheiratet gewesen. Am Sterbebett hat sie aber den anderen Mann wieder geheiratet. Dann hat sie 2-mal ist sie vergewaltigt worden. Was war denn noch alles?
Ich finde, das reicht schon für 20 Leben, aber hey, es hat alles Jenny erlebt.
Ja, aber hat alles Spaß gemacht.
Wir sind aber ein Synchronsprecher-Podcast.
Ja.
Ich finde es trotzdem immer total interessant, weil es ja sehr nah auch dran ist. Also ich meine, dieses über Schauspiel bist du ja dann auch zum Synchron wahrscheinlich gekommen, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe, bevor ich beim Marienhof war, habe ich schon synchronisiert.
Ah, okay.
Also so. Und eben nach der Schauspielausbildung einfach.
Wie viel bringt es dir, dass du diese 10 Jahre vor der Kamera standest? Hast du das Gefühl, das ist, da hast du viel mitgenommen, auch hier fürs Synchronsprechen?
Ich glaube schon, weil das hat natürlich alles auch miteinander zu tun. Wobei es schon natürlich auch wieder dann ein unterschiedlicher Beruf eigentlich ist, auch eine unterschiedliche Vorgehensweise. Bei dem einen bereitest du dich vor, bei dem anderen kommst du ins Studio und musst eigentlich spontan alles sprechen, was da steht. Aber ich glaube schon, dass du natürlich viel auch Routine mitbekommst und auch hoffentlich, dass man auch mit Situationen umgehen lernt und wenn man aufgeregt ist oder keine Ahnung. Aber ich glaube, jetzt ist schon wieder so lange her, wenn ich jetzt drehen würde, wäre ich auch wieder aufgeregt wie am ersten Tag wahrscheinlich.
Mhm. Bist du noch manchmal aufgeregt, wenn du ins Studio kommst?
Ja. Immer wieder.
Sind das spezielle Rollen oder Regisseure? Oder?
Ja, ja, alles. Eigentlich alles. Ja. Nee, natürlich, wenn man auf einmal sieht, es ist ein Regisseur, mit dem man vielleicht nicht so gut klarkommt. Oder aber, wenn man im Studio schon steht und man ist gar nicht vorher aufgeregt, sondern man ist im Studio und merkt auf einmal, der Regisseur findet irgendwas überhaupt nicht gut, was du machst und du kannst es ihm irgendwie nicht recht machen. Oder du hast irgendwie einen Satz und du weißt schon vorher, du liest den und weißt schon, oh Gott, das wird schwierig. Und dann hast du einen Regisseur, der hinten sitzt und nur so. und dann wird es schwieriger, ja, das Ganze.
Das kennen wir ja alle, ne? Ja. Wenn man da gleich irgendwie das Gefühl hat, okay, ja, passt schon.
Mhm. Ja, den nehmen
ich
wir
kann
jetzt.
Kann noch eine
den
machen. Nee, nee.
Nee, passt. Nee, ist nee, okay. Nee,
nehmen wir.
Wir müssen ja noch weitermachen.
Wenn dir signalisiert wird, du kannst das nicht besser jetzt.
Du, auf welche Rolle wirst du von den Fans mehr angesprochen? Auf Lisa? Oder auch auf Sailor Moon? Weil gerade Sailor Moon hat ja auch so eine riesen Fangemeinde dahinter.
Auf Sailor Moon auf jeden Fall.
Echt?
Weil also die Fangemeinde, die sich wirklich für Synchronsprecher interessiert, ist wesentlich größer. Ich glaube, die Simpsons-Fans sind eher Leute, die Simpsons gut finden, die anschauen und aber sich eigentlich seltener drum kümmern, wer spricht denn da überhaupt. Und die Sailor Moon-Fans sind ja wirklich seit 25 Jahren, mittlerweile.
Die treu ergeben.
Die richtig treue Fans.
Du, wir haben Ausschnitt, da war ich selbst überrascht. Ich war nämlich mal ganz am Anfang, ganz früher war ich mal dein Bruder, war ich der Shingo, da war ich aber noch vorm Stimmbruch. Wir hören mal rein. Wir hören mal rein.
Ich bin wirklich überwältigt, Bunny, dass du dich aufgerafft hast, was zu kochen.
Ach was, Papa, du tust ja so, als wäre das was ganz Besonderes.
Ich glaube nicht, dass man das essen kann.
Sei nicht so frech. Es sieht vielleicht nicht besonders gut aus, aber es schmeckt unvergleichlich. Ah! Oh.
Das habe ich erwartet.
Oh, wie süß.
Lange ist her. Lange ist her.
Und die Musik dahinter.
Ja, total.
Bist du selber auch, also was heißt Sailor Moon Fan, aber hast du es gern synchronisiert und dir auch vielleicht manchmal angeschaut?
Also das ist schon lustig. Also ich fand diese allererste Zeit Sailor Moon sehr lustig. Hat ja auch wieder Matthias von Stegmann Regie gemacht, der ja auch halb Japaner ist und dadurch immer so Sätze gesagt hat wie, du, da muss ich nochmal ins Original reinhören, die sagt irgendwie was anderes.
Und dann kommt wieder Total.
Die hat statt doch hat sie aber gesagt oder so. Und da waren wir ja damals auch noch alle zusammen im Studio. Das heißt, die ganzen Sailor-Kriegerinnen waren zusammen und jeder hat nur seinen Verwandlungszauberspruch gesagt. Das war so lustig, weil wenn der vierte oder fünfte sich dann irgendwie verhaspelt hat, mussten halt alle von vorne nochmal neu.
Und, da war der Druck schon da, gell?
Genau, und das war eine ganz, ganz schöne Zeit. Deswegen habe ich das schon sehr gern gemacht. Und auch das natürlich das was ganz anderes ist, wenn du so eine Fangemeinde hast, ja, die auch einmal pro Jahr einen einladen zu irgendwelchen Conventions und dann in Sailor Moon-Kostümen, die selbst gemacht sind, da auch kommen. Und deswegen ist es schon was Besonderes.
Wie ist das für dich auf solchen Conventions? Dennis hat in der letzten Folge zum Beispiel erzählt, für ihn war das erstmal so dieses, okay, jetzt stehen da Leute und die wollen alle Autogramme von dir. Und also er war total überwältigt und hätte nie gedacht, dass die Fangemeinde so groß ist.
Also man gewöhnt sich ja langsam dran, wenn man öfter wo ist. Meine allererste, da bin ich mit Ines Günther, die ja auch Sailor Moon gesprochen hat, in der Zeit, wo ich sie nicht gesprochen habe. Und da sind wir zusammen nach Wien geflogen in ein Kino und da war die allererste Sailor Moon Convention, auf der wir waren. Und Ines und ich, wir saßen immer nur da. Ich glaube, wir hatten den Mund weit auf und haben immer nur von einem zum anderen geguckt und konnten es gar nicht glauben. Weil erwachsene Menschen wirklich in diesen kurzen Röckchen und Sailor Moon und Matrosenkleidchen da standen. Ja, und das war für uns schon erstmal was ganz Neues. Und mittlerweile ist es einfach so, dass die Leute sind sehr, sehr nett, die alle dort sind. Und die freuen sich so wahnsinnig, wenn man da ist, wenn man Autogramme gibt oder ein Panel macht. Und da denke ich mir, wenn man man nur damit, dass man eben da hingeht, irgendwie den Leuten so eine Freude machen kann, dann ist ja eigentlich was ganz, ganz Tolles.
Das ist ja auch totaler Kult. Ich war mal in Japan und da war auch, ich weiß nicht, was das für ein Tag war, aber es waren alle verkleidet. Und das war so, also du hast gesehen, wie sehr die sich mit den Figuren identifizieren und dass es ja wirklich Kunst ist, wie die sich herrichten total. Und so. Ja. Also es, ich finde das irre. Mhm. Wahnsinn.
Und ich muss gestehen, ich war mal mit Sabine auf der Comic-Con für einen Tag und ja, ich durfte auch mal ein Autogramm schreiben oder irgendwas einsprechen, aber sie war der Bestseller. Alle waren natürlich völlig verrückt nach Sabine. Zu Recht.
Ja, das glaube ich. Warum hat damals Ines Sailor Moon auch gesprochen? Also habt ihr euch die damals geteilt?
Ich war 95, war ich ja schwanger mit meinem Sohn. Mhm. Und die nächste Staffel sollte eben auch gleich wieder kommen, nachdem der geboren wurde, der Jakob. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich weiß noch gar nicht, wie das alles läuft. Ich möchte halt nicht gleich wieder volle Kanne auch im Studio stehen. Und ja, dann habe ich Ines auch also selber empfohlen, weil ich einfach fand, wir haben eine ähnliche Stimmfarbe und sie würde einfach sehr gut passen, was ja dann auch so war.
Und du hast sie dann aber wieder übernommen?
Ich habe sie dann wieder übernommen, aber erst vor 4 Jahren kamen diese Sailor Moon Crystal Sachen wieder. Und da haben mich die Fans wirklich reingewählt, weil es sollte eigentlich komplett umbesetzt werden. Es sollten alles neue Sprecher werden.
Und echt? Und die haben dann so eine Petition oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, die haben eine Petition gemacht. Ach. Und es war sogar wirklich schon, das Casting war schon und es war auch schon, glaube ich, klar, wer das sprechen sollte. Und ich wusste das auch, dass ich es nicht mehr machen sollte. Und dann haben die eine Petition gemacht. Und das waren wohl so viele Leute dann und dann konnten die nicht mehr anders. Dann haben sie angerufen, Sabine, jetzt sprichst du es doch.
Krass, wie haben die das damals mitbekommen? Weil oft ist
ich weiß es nicht.
Sehr verrückt.
Ich weiß es nicht. Und das war aber wirklich, ich glaube, an einem Abend war das Casting und irgendwie am nächsten Tag hatten die schon diese Unterschriften.
Krass.
1000 Unterschriften oder irgendwas.
Was ist das für ein Gefühl für dich?
Das war schon, das hat mich schon gerührt, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass das in der Geschichte des Synchrons, würde ich mal sagen, fast einzigartig
ist. Ja.
Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwann mal Fans sowas gemacht hätten oder sowas durchgedrückt haben. Allerdings ist es natürlich auch so, dass jetzt alles so geheim gehalten wird. Vielleicht auch deshalb, weil sie mich nicht wollten. Und dass die gar nicht mehr so Wind davon bekommen können.
Weißt du, warum die dich damals oder warum sie alles umbesetzen wollten? Gab es dafür eine Begründung?
Naja, es waren 20 Jahre dazwischen, zwischen den letzten Folgen und den neuen Folgen. Und wir waren ja, die ganzen Sprecher von damals sind ja jetzt alle schon 50 oder an die 50. Und vielleicht haben die einfach auch gedacht, wir wollen die wieder junge Stimmen, weil es sind ja eigentlich doch dann die jungen Mädchen, dass es nicht alles dann so alt klingt. Dass wir nicht alles so alt klingen.
Haben sie dich unterschätzt.
Ja. Das ist, also ich finde das auch immer wieder, jetzt auch seitdem wir den Podcast machen, ja, wie viele wirklich mit den Stimmen so wahnsinnig viel identifizieren. Mhm. Und das ist, also mir ist es jetzt nochmal bewusster geworden in den letzten Monaten, dass also total schön ist, dass euch, also dass es für euch auch so eine Nähe gibt und dass das ein wichtiger Teil irgendwie ist. Und deswegen finde ich es auch immer so schade, wenn dann einfach so umbesetzt wird. Also du hast jemanden eigentlich so, du hast die Stimme so im Kopf und dann wird einfach umbesetzt. Mhm. Also ich finde es auch schön zu sehen, dass die Fans dann doch auch so eine Macht haben.
Und wie sehr die Sabine ihr eigener Fan ist, mega Überleitung, überprüfen wir jetzt bei diesem Spiel.
Das hab ich gesagt?
Das total verrückte Synchronquiz.
Wir haben jeweils zwei Sätze für dich und du musst entscheiden, welchen dieser beiden Sätze hast du tatsächlich schon mal im Studio gesagt.
Okay.
Ja? Also, hast du gesagt, A, 2 Wochen früher, weil ich im Mentorenclub bin, in der Schülervertretung und im Debattierclub? Oder hast du gesagt, B, 2 Wochen früher, weil ich im Töpferkurs, in der Cheerleadergruppe und im Club der anonymen Alkoholiker bin?
Das klingt nach Lisa Simpson, glaube ich, oder?
Erstes. Das kann ich nicht sagen.
Ich sag jetzt mal erstes.
Das erste.
Ich wollte mich nur von dir verabschieden.
Ab zum College, was?
Ja, 2 Wochen früher, weil ich im Mentorenclub bin und im Debattierclub und in der Schülervertretung.
Ja, hab dich den ganzen Sommer nicht gesehen.
Ich war beschäftigt.
Yes! Aber es war nicht Lisa Simpson.
Es war nicht Lisa
Simpson. Nein, ja, genau. Also A ist richtig, aber es ist nicht Lisa Simpson.
Es war jedenfalls Manuel Straube, mit dem du dich da gerade unterhalten hast.
Überleg nochmal.
Ich klang auch anders als Lisa Simpson. Das ist mir schon aufgefallen.
Phineas and Ferb, Isabella.
Ach komm.
Ja?
Die hat auch immer nur einen Satz gesagt.
Wir haben lange gesucht.
Phineas und Ferb, ist das auch so ein, gibt es da auch so einen Hype drumherum?
Oder? Also die Kinder lieben das total. Also das ist, glaube ich, eher der Hype bei den Kindern.
Ja.
Also wenn ich da meine Lesereisen mache und dann kommt irgendwann, was ich alles spreche und dann sage ich Isabella und da flippen die aus. Die, die finden das toll.
Cool, 1-0.
Mhm. Hast du gesagt, ich würde sterben ohne meinen kleinen Waschlappen? Oder hast du gesagt, ich würde sterben ohne meinen kleinen Wattebausch?
Das ist doch beides doof.
Eins von beiden hast du gesagt.
Waschlappen oder Wattebausch. Außerdem kann man das zweite gar nicht aussprechen. Deswegen habe ich das bestimmt nicht gesagt. Ich sage jetzt doch trotzdem Wattebausch.
Das ist sehr traurig. Ich hoffe, dass Arthur mich vermissen würde. Ich ihn bestimmt.
Natürlich. Jede Mutter hängt an ihrem Kind. Das hat irgendwas mit den Hormonen zu tun. Injiziert man einer Ratte genug Östrogene, dann säugt sie auch einen Wattebausch.
Ich würde sterben ohne meinen kleinen Wattebausch.
Der Wattebausch konnte rutschen.
Sehr gut.
Ja, erinnerst du dich noch?
Vanessa Paradis,
ja, genau.
Dieser Hexenfilm wahrscheinlich.
Genau, verhexte Hexen, der Hexenclub von Bayern. Wie war das damals? Vanessa Paradis ist ja schon...
Die habe ich gern gesprochen, das fand ich schon toll. Ja. Ich mochte die gern. Und dann denkst du natürlich auch so, wow, jetzt hast du so eine tolle Schauspielerin und dann macht sie keine Filme mehr. Ja.
Danke für nichts.
Super, jetzt. Ja. Überall angegeben und dann macht sie nichts mehr.
War auch schön, dich ohne die Comic-Charge auch zu hören.
Machst du eine Sache lieber als die andere? Also freust du dich, wenn jemand anruft und weil du ja wahrscheinlich...
So echte Menschen, bin ich total aufgeregt. Ja. So, wie, bist du sicher, dass du mich möchtest? Okay. Ja. Und es ist sicher ein echter Mensch. Ich glaube, das kann ich gar nicht. Nee, ich mache eigentlich beides gern.
Du wirst schon öfter für Zeichentrickgeschichten
angefragt, oder? Ja, ich mache eigentlich, oder? Also so gesehen mache ich fast keinen Realfilm.
Krass.
Okay. 2-0, es gab noch nie ein 3-0. Also, Pressure on.
Ja, wollte ich gerade sagen.
So. Könnte es die erste sein. Hast du gesagt, es gibt da eine Blume, ich glaube, sie hat dich gezähmt. Oder hast du gesagt, es gibt diesen Nachbarn, ich glaube, der hat dich gezähmt?
Hä? Die Blume. Die Blume! Der kleine Prinz!
Ja!
Ich beginne zu verstehen. Es gibt da eine Blume. Ich glaube, sie hat dich gezähmt.
Das ist möglich. Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge.
Oh, das ist nicht auf der Erde.
Auf einem anderen Planeten?
Ja.
Sehr lustige Situation, gerade weil Sabine sich sicher ist, dass sie es nicht ist. Ich bin mir ganz sicher.
100
Pro. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe auch noch, vielleicht ist das eine Szene, die es nicht ganz so widerspiegelt, aber ich habe ein bisschen durchgeguckt und du bist es ganz sicher. Der kleine Prinz.
Okay, ich weiß schon, dass ich das gemacht
1990
habe.
1990 ZDF.
Okay.
Damals.
Bist du sicher, dass mich da nicht jemand imitiert?
Bin ich das sicher?
Ey, Sabine, nimm's an, denn du hast 3-0. Du hast das Spiel gewonnen.
Ich bin die Erste.
Mega.
Yes. Krass, gutes Gedächtnis, meine Liebe.
Gibt's jetzt einen Preis?
Nein, nur wir bekommen heute Geschenke. Ja, mega, der kleine Prinz. Das war, da warst du ja noch ein bisschen jünger.
Ja, aber gar nicht so. Also ich war schon bestimmt 25 oder irgendwie so. Also schon natürlich schon.
Schon 25.
Aber jetzt nicht ganz klein. Es war mit ganz tollen Schauspielern, also richtige Bühnenschauspieler. Cornelia Frubbes war die Blume, meine ich. Oder die, ja, ich glaube die Blume.
Ja.
War cool.
Tolles Buch.
Wir haben von euch noch eine Hörerfrage bekommen. Und zwar von der Marilyn, die gefragt hat, was war denn dein größter Fail im Studio? Also so richtig wurde gedacht, dass, oh Gott.
Ja, wieder eine Serie mit Ines Günther. Sehr, sehr lange her. Wir haben Anne mit den roten Haaren, Anne of Green Gables, gesprochen. Ines war die Anne und ich war die beste Freundin Diane. Und meine Rolle, also diese Diane, ist durch den Wald gelaufen und ich gucke ins Drehbuch und da steht O und dann groß Jemine. Und ich dachte eben, die sucht nach der Jemine und bin dann ans Mikro und habe halt gerufen, oh Jemine, oh Jemine. Und alle lachen halt total los. Und irgendwann kam man dann natürlich raus, dass es oh Jemini heißen soll.
Das war so geil, sehr was man schön manchmal liest, ne, im Studio und denkst du so, ah ja, okay.
Mega groß.
Aber
übrigens,
ich habe dann übrigens noch gehört, dass ein Kollege, aber ich weiß nicht, wer es war, ist mir zugetragen worden, der hat das gleiche, also fast den gleichen Fehler gemacht und der hat aber Oh Jemine gelesen.
Oh Jemine.
Oh Jemine. Ich muss super mal rausfinden, wer es war.
Sehr gut.
Gruß an meinen besten Kumpel, an den Basti, der ist der größte Harry Potter-Fan der Welt. Und als ich gesagt habe, Sabine Bohlmann kommt heute, hat er gesagt, die maulende Myrte.
Ja.
Das ist ja krass.
Mega. Lass uns bitte gleich mal reinhören.
Oh, hallo Harry. Schön, dich mal wieder zu sehen. Oh. Ich habe mich neulich in einem verstopften Abflussrohr rumgetrieben und ich könnte schwören, ich hätte etwas Vielsafttrank gesehen. Du bist doch nicht etwa wieder ein böser Junge, Harry.
Vielsafttrank? Den habe ich aufgegeben. Myrte, sagtest du, du würdest probieren, es ins Wasser zu tauchen?
Oh! Super. Geile Rolle, oder?
Ja, super Rolle. Eigentlich eine der schönsten, glaube ich.
Ja?
Ja, glaub schon.
Warum?
Ja, weil ich sowas Verrücktes und man kann eigentlich alles irgendwie machen und ich liebe so verrückte Sachen.
Ist es dir gleich leicht gefallen, die anzulegen oder bist du da auch wieder sehr nah am Original? Ich habe jetzt die maulende Myrte im Original nicht auf dem Schirm.
Ich muss euch jetzt was Heftiges darüber erzählen.
Okay, hau raus.
Ja. Der Michael Krause hat mich damals angerufen und hat gesagt, hast du nächste Woche Zeit für das Projekt 7805? Ich weiß nicht mehr genau, ob es das war, aber es war irgendwie so ein Code-Name.
Wieder so ein Code halt. Ne?
Ja, und ich habe gesagt, was geht's denn eigentlich? Und er so, ja, sag dir maulende Myrte was. So reingeflüstert ins Telefon. Und ich so, ach so, ja, von Harry. Ja, da bist du. Und dann bin ich dahin und habe die Rolle gesprochen. Und mir hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe die Veronika Neugebauer dann mal getroffen irgendwann. Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du eigentlich, dass wir beide diese Rolle komplett aufgenommen haben? Und,
nee,
Und ich glaube, sie ist ins Kino gegangen und hat gedacht, sie hört sich auf der... sie haben tatsächlich zwei aufgenommen und dann das genommen, dass sie irgendwie, keine Ahnung, dass sie besser fanden oder das näher am Original war oder ich weiß es nicht. Aber ich fand irgendwie hart auch, weil... da gehst du ins Kino und denkst, du schaust das jetzt an und dann hörst du jemand anderen und bist eigentlich, also ich fand es irgendwie schon
total
hart, dass sie es uns nicht gesagt haben.
Ja, das
also es hätte ja auch umgekehrt sein können. Es hätte auch
genau, weißt du, dann sitzt da drin und denkst so, hä, das bin ich überhaupt nicht. Und ich meine, da ist man ja auch, ich finde, bei Kindern ist es immer ein bisschen schwierig, denen dann zu sagen, na, das ist jetzt nicht so gut. Aber bei einem erwachsenen Menschen, dem kannst du ja sagen, hey, es hat jemand anders besser gepasst oder der Kunde will dann nochmal jemand anderen ausprobieren.
Ja, oder ich hätte es fair gefunden, von vornherein vielleicht zu sagen, du pass auf, wir nehmen die Rolle mit zwei Leuten auf und nachher wird entschieden, wer es macht.
Ja.
Warum nicht? Also,
ja.
So hart ist unsere Branche.
Ja.
Knallhart.
Knallhart.
Ja.
Als jemand, der selber Bücher schreibt, wie empfindest du sowas, wenn jemand sich sowas ausdenkt wie Harry Potter, so eine komplette Geschichte oder Herr der Ringe oder so völlig, ich meine, du weißt ja, wie das ist. Man sitzt am Schreibtisch und muss sich irgendwas ausdenken und am Ende kommt so eine Geschichte raus.
Ich finde das krass. Also ich finde das krass, auch wie wenn du die Harry Potter Bände liest auch und dann weißt, sie wusste im ersten Band schon, hat sie irgendwas angesiedelt da, was dann schon im dritten und fünften was dann einfach Sinn irgendwann macht. Und das bewundere ich total, weil das ist so weit gedacht und krass. Ja. Schade, dass ich es nicht geschrieben habe.
Ja.
Und das denke ich auch immer. Schade, dass ich es nicht geschrieben
habe. Das denke ich mir auch, ja. Katsching, katsching.
Finanzamt denkt das auch. Wie ist das bei dir, wenn du jetzt die Kinderbücher schreibst? Wie kann ich mir das vorstellen? Du stehst morgens auf, machst dir einen Kaffee und sagst so, jetzt überlege ich mir eine Geschichte.
Also die Geschichte überlege ich immer, also egal wo ich bin, immer wenn ich irgendwo sitze, wenn ich auf den Bus warte, das ist aber nicht so, dass ich mir die überlege. Ich habe immer das Gefühl, die springen mich so an.
Ja.
Irgendwie. Also ich lag neulich bei der Akupunktur. Und dann, das ist ja diese Liege, da ich lag, wo man dann durch diesen wie bei Massage diesen Ring da durchguckt auf den Boden und man sieht einfach immer, ich gucke dann immer auf den Boden und dann sehe ich immer nur so, ah, die könnten da auch mal wieder wischen. Und da liegt ein Haar von meinem, der davor akupunktiert wurde und so. Und da lag ich so und dann macht es auf einmal 20 Minuten, muss man dann so liegen. Und das fällt mir wahnsinnig schwer, ohne was zu denken. Und auf einmal macht so wusch, kabumm. Und ich hatte eine Idee für ein Buch und bin ganz schnell nach Hause, also die hat mir schon die Nadel noch rausgezogen, aber gleich danach bin ich nach Hause gerannt, habe schnell das aufgeschrieben, habe es dem Verlag geschickt und am nächsten Tag haben sie mir geschrieben, das finden wir super, machen wir. Und so passieren krass. Eigentlich eher die, und das hatte nichts mit Akupunktur zu tun, die Geschichte.
Also der Siebenschläfer geht nicht zur Akupunktur.
Der Siebenschläfer ist mir wirklich in einer Nacht eingefallen, weil ich war ein wahnsinnig schlechter Schläfer bin, wahrscheinlich auch deshalb, wegen diesen ganzen Geschichten. Und da lag ich dann wach und dachte mir so, was macht man eigentlich alles, um einschlafen zu können? Also Schäfchen zählen, Gute-Nacht-Geschichte hören, Einschlaflied. Und dann dachte ich mir, okay, wäre eigentlich eine süße Idee, ist jetzt ja noch nicht so die Idee, aber wenn ein Siebenschläfer, der noch den Druck hat, dass er ja eigentlich einschlafen müsste, weil er ein Siebenschläfer ist und die Siebenschläfer 7 Monate schlafen können, das ist das, was sie am besten können und der eine kann es einfach nicht. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Idee, das ist jetzt ja gar nicht eine Mordsriesenidee.
Weil es so einfach ist, ist sie eben so genial.
Ja.
Aber ganz kurz, diese Geschichte hat auch nichts mit dem Haar auf dem Boden zu tun, oder?
Das ist eine, okay. Nein, das ist was ganz, ganz anderes. Aber die war halt auf einmal da irgendwie. Und dann habe ich zum Glück auch das Haar auf dem Boden nicht mehr gesehen. Weil
also ich meine, die Idee zu haben ist ja das eine, aber es dann zu schreiben ja nochmal das andere, oder? Also wie läuft sowas ab? Du weißt dann, okay, das ist meine Idee. Jetzt setze ich mich an den Laptop. Das ist ja was Kreatives. Da braucht man ja auch, das ist ja nicht so ein klassischer Arbeitstag, wo du jetzt sagst, ach cool, jetzt fülle ich meine Excel-Tabelle aus.
Ja, also es wird dann schon eigentlich zu einem klassischen Arbeitstag. Ja, weil, also wenn man jetzt wirklich einen Abgabetermin hat, also wenn man jetzt keinen Verlag hat, man sagt, man macht das jetzt einfach so zum Spaß, dann kann ich mich samstags hinsetzen, wenn ich Lust habe. Aber so ist es so, du weißt dann irgendwie, weiß nicht, 30. März musst du das Buch abgeben. Und dann rechne ich mir tatsächlich auch Buchseiten aus und wie viele Tage ich ungefähr brauche und wie viele Seiten ich pro Tag schreiben muss. Und dann mache ich das. Also dann setze ich mich um 9 Uhr dahin und stehe erst wieder auf, wenn ich diese Seitenanzahl geschafft habe.
Wann hast du gemerkt, ich will Kinderbücher schreiben? Also wie kam es eigentlich dazu?
Also geschrieben habe ich schon immer gern, auch in der Schule schon. Ich habe als Kind ein Theaterstück geschrieben und mit Freundinnen aufgeführt. Und als meine Kinder geboren wurden, haben die zu Weihnachten von mir immer eine Geschichte bekommen. Immer irgendwas, was sie dann beschäftigt hat. Also meine Tochter, die hat, als sie 3 war, fand die Farbe lila so toll. Und ja, sie heißt ja Paulina. Und da habe ich ihr das Buch Die lila Paulina geschenkt und auch dazu Skizzen gemacht. Und gezeichnet. Und mein Sohn hat eine Rittergeschichte bekommen und dann hatte ich irgendwie im Laufe der Zeit auf einmal so einen riesen Stapel an Ideen da liegen. Dachte mir irgendwann, ich möchte jetzt schon mal schauen, ob man die nicht auch in ein echtes Buch bekommt und einem Verlag anbieten kann. Und so ist es langsam dann passiert einfach.
Ja, und wir haben es vorhin schon gesagt, 52 Bücher, glaube ich, hast du, oder?
52 Jahre alt bin ich.
Aber 50 Bücher.
Wie ein Kind noch nicht sagte, was, du bist 50 und hast 50 Bücher geschrieben? Dann hast du ja jedes Jahr deines Lebens eins geschrieben. Ja, theoretisch, wenn ich mit 0 Jahren schon hätte schreiben können, dann ja.
Super, und du hast sie auf die Bühne auch gebracht, ne? Dann kam halt Corona so ein bisschen dazwischen, aber das war immer so ein Traum von dir, dass du auch deine Geschichte mal auf die Bühne bekommst, ne?
Das sind natürlich die Sachen dann, da kommt alles dann zusammen, was man gern macht und was man eigentlich auch gelernt hat. Und auch wenn ich ins Studio gehe und ein Hörbuch von meinem eigenen Buch, das ich geschrieben habe, einspreche, dann ist es natürlich schon was ganz Besonderes. Und dieses Theaterstück vom kleinen Siebenschläfer, ich habe 3 wunderbare Musiker da mit dabei und das macht einfach riesig Spaß. Also dann auf der Bühne zu stehen und seine eigene Geschichte, und da haben wir eben auch Songs, der Tommy Amper hat ja so tolle Songs dazu geschrieben. Und
Tommy Amper, der ganz viele Disney-Songs auch macht, damit ihr Bescheid wisst.
Genau, und das ist einfach ein Traum. Also
und wenn man in die Gesichter guckt, ne? Direkt von den Kindern. Ja.
War das für dich wichtig, dieses zweite Standbein noch zu haben?
Ich glaube, als ich aus Marienhof raus bin, hatte ich so ein bisschen auch, ich hatte so viel gedreht und so viel mit dieser Soap zu tun, dass ich das Gefühl habe, das Drehen habe ich jetzt erstmal für eine Zeit so ein bisschen abgehakt irgendwie. Und da war ich nicht mehr so, mich hat es nicht mehr so, wie sagt man, wenn man dann so brennt für was. Und ich habe da nicht mehr so fürs Drehen gebrannt. Und dann dachte ich mir, es wäre schön, wenn jetzt so was Neues noch irgendwie käme. Aber dass das dann letztendlich so jetzt nach diesen ganzen Jahren, also es dauerte ja jetzt schon eine Weile, ich habe 2003 mein erstes Buch geschrieben und dass es jetzt so läuft, wie es jetzt läuft, das hätte ich mir natürlich nicht vorstellen können.
Ja, wie bist du zum Synchron überhaupt gekommen?
Also ich wollte schon immer Schauspielerin werden, schon mit 5 oder 6 Jahren und kannte aber niemanden in meinem ganzen Freundeskreis, in meiner ganzen Familie gab es überhaupt niemanden, der irgendwo was damit zu tun hatte. Und mein Vater war bei der Versicherung und hatte einen Kunden, der ein Synchronstudio hatte. Und da durfte ich dann mal meinen ersten Take sprechen. Und es war eigentlich ganz schrecklich. Eigentlich ist es so bei mir gewesen, dass alles, was ich angefangen habe, erstmal total in die Hose ging. Weil mein erster Take war in einem Western. Also stand so ein kleines Mädchen mit der Mutter in der Prärie. Und der Vater ritt, der Cowboy ritt auf dem Pferd davon. Und das Mädchen sagte, und so war dann mein erster Satz, wird Daddy recht bald wieder zurückkommen? Und dann, ich habe ja gedacht, ich spreche reinstes Hochdeutsch und habe mich dann umgedreht und da war die Scheibe und es war niemand mehr da, also kein Tonmeister und kein Regisseur, weil die lagen nämlich beide vor Lachen unterm Pult und ich habe irgendwann
wie gemein.
Nur, ja, das war, es ist lustig, irgendwie ist es lustig, aber in dem Moment war es über, ich, das ist auch so eine Situation, die ich immer noch vor mir sehe und dann kamen eben diese Hände da wieder hoch und langsam auch so die Köpfe von denen knallrot vor Lachen und der Regisseur sagt, ich weiß auch nicht mal mehr, wer das war, weil ich die natürlich alle noch nicht kannte, der sagte dann, du kannst du das R, du machst bis zu bayerisch, kannst du das bayerische rollende R nicht hier hinten machen, hier im Rachen, so ein Rachen-R. Und dann habe ich gesagt, wird Daddy recht bald wieder zurückkommen? Und beide so, okay, danke, super, tschüss. Und ich wusste, als ich rausgegangen bin, die machen das nochmal mit irgendwem. Und dann haben die zu mir gesagt, du, deine Stimme ist eigentlich super, aber das mit dem Bayerisch geht halt gar nicht. Und dann bin ich sofort danach zu einer Phonetiklehrerin und habe das praktisch wirklich mir bayerisch und das abtrainiert im Grunde. Und zum Glück haben die irgendwie an mich geglaubt und mir immer wieder eine Chance gegeben. Ich glaube, das wäre heute gar nicht mehr so. Ich glaube, heute wärst du sofort, zack, die kannst eigentlich vergessen, die spricht bayerisch. Und dann würde die nie wieder gebucht werden.
Aber also krass, dass du es dann irgendwann wirklich schauspielerisch, also weißt du, musst dich ja auf so viele Sachen konzentrieren. Wie war dann dein zweites Mal, als du im Studio warst?
Ja, da waren es immer Worte ohne R.
Die nur gelesen, aber oh, kein R.
Ich weiß noch, meine zweite Rolle, da, das war ein
nur
Kind.
Chinesen gesprochen, das da gibt es kein R.
Meine zweite Rolle war ein Kind auf einer Schaukel und der Vater hat gesagt, und macht's dir Spaß? Und das Kind hat ja gesagt. Und dann hat der Vater gesagt, soll ich dich höher anschubsen? Und das Kind hat ja gesagt. Und das ging gut.
Das war super.
Zweimal ja. Das habe ich super. Mit Bravour.
Meine Güte, lange ist her mittlerweile. Mit Bravour. Mittlerweile ist Sabine so eine großartige Sprecherin, schon ganz lange tolle Schauspielerin, schreibt unglaublich tolle Kinderbücher, googelt das gerne mal und kauft ohne Ende. Die sind so mit Liebe gemacht und ganz, ganz niedlich.
Ja, danke.
Schön, dass du hier warst bei uns. Vielen lieben Dank.
Ich danke euch, hat mir Spaß gemacht.
Dankeschön, uns auch sehr. Und in der nächsten Folge hört ihr Olli Mink, die deutsche Stimme von Mark Wahlberg. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr wisst ja, wo ihr uns erreicht. Die Nummer steht in den Shownotes oder ihr schreibt uns eine Nachricht über unsere Instagram-Kanäle. Macht's gut!